Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Female Finance. Der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit von und mit Janine Ullmann.
Willkommen, ihr Lieben, zu einer ganz neuen Folge von Female Finance. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Sparen. Ein großes Thema und auch ein wichtiges Thema. Und gerade auch so durch die letzten Jahre, die Pandemie, natürlich auch den Ukraine-Krieg. Es ist zu einer steigenden Inflation gekommen. Egal ob Lebensmittel, Bekleidung oder auch Freizeitangebote. Die Preise sind hochgegangen. Ich glaube, das haben wir alle gespürt. Die Inflation hat mittlerweile ein bisschen nachgelassen und trotzdem ist es wichtig zu wissen, wie spart man denn richtig? Welche Tipps und Tricks gibt es hier auch insbesondere für uns Frauen? Und wie kann ich mein Erspartes so investieren, dass ich mit möglichst geringem Risiko eine gute Rendite aufbauen kann, damit wir dann auch in Zukunft finanziell uns absichern können? Und dafür habe ich heute eine ganz tolle Expertin zu Gast, nämlich Anne Connelly. Sie ist Gründerin von Her Money und Managerin in der Investmentfondsbranche. Und ich werde sie dann später dazu holen. Und vorher freue ich mich sehr auf eine ganz tolle Kollegin von mir. Sie ist Moderatorin, Autorin und Juristin. Herzlich willkommen, die fantastische Laura Karasek. Hi.
Hi, ich freue mich sehr, dich mal wieder zu sehen und zu hören.
Lange ist es her und ich sehe dich natürlich auch und sehe, was du machst. Du moderierst unter anderem die NDR-Quiz-Show zum Beispiel und ich habe dich gesehen. Ich glaube, das Letzte war, was ich gesehen habe, dass du bei Schlag den Star angetreten bist gegen die fantastische Mozzi Mabuse, die ich natürlich auch sehr gut kenne und sehr, sehr liebe, auch noch so aus Let's Dance-Zeiten. Du hast gewonnen. Damals, du hast sie geschlagen und hast auch,
knapp.
Es war knapp, aber da kann man nämlich auch gleich zu dem kommen, um was es auch ja natürlich in meinem Podcast hier geht, nämlich um Geld. Du hast auch Geld gewonnen, 100.000 Euro waren das. Ich bin sehr gespannt, was du damit gemacht hast, ob du es gespart hast oder vielleicht investiert hast. Aber erstmal, Laura, worauf sparst du denn gerade eigentlich hin?
Ach, ich bin gar nicht so gut im Sparen. Also insofern, als dass ich habe immer gar nicht so große Ziele. Ich glaube, meine Wünsche und Träume sind immer so spontan. Also ich finde, das Schönste, für das man Geld ausgeben kann, ist irgendwie Freizeit. Also man sagt immer, man kann sich kein Glück kaufen, aber ich glaube, man kann sich in gewisser Weise Zeit kaufen, indem man beispielsweise sein Geld für Dinge ausgibt, wenn man sagt, darauf habe ich keine Lust oder dafür habe ich keine Zeit. Thema beispielsweise Steuerberater oder beispielsweise Sachen in die Reinigung bringen, wenn man keinen Bock hat, selber zu bügeln oder zu waschen. Also für sowas gebe ich gerne Geld aus, weil ich dann sage, dann habe ich mehr Zeit für meine Kinder, meine Familie, meine Freundin und coole Reisen. Also das ist so mein Haupt, sozusagen das, wo ich absolut bereit bin, Geld zu verprassen. Beim Bügeln verprasse ich Geld, Janine. Ich führe das Leben eines Rockstars.
Ja, absolut. Sex, Drugs and Rock'n'Roll und Bügeln. Ja. Das ist so ähnlich wie mein Leben, glaube ich. Aber bevor wir darauf kommen, warum es dir wichtig ist, sozusagen darauf hinzusparen, auf Zeit hinzusparen und was vielleicht deine tatsächlichen Spar-Tipps und Tricks sind. Und ich finde auch übrigens interessant, dass du sagst, dass du vielleicht gar nicht die große Sparerin bist, weil da bist du ein bisschen anders als viele Menschen in Deutschland. Und da kommen wir nämlich schon zu unseren Fakten aus dieser Folge, nämlich What the Fact.
What the Fact? Was du noch nicht wusstest.
Und das ist die Rubrik, da spreche ich immer über sehr verblüffende Zahlen und Fakten. Und heute natürlich geht es rund ums Thema Investieren und Sparen. Und hier ist Fakt 1. Im Jahr 2023 besaßen in Deutschland etwa 3,8 Millionen Männer Aktien, während es bei den Frauen nur 1,6 Millionen waren. Fakt 2. Laut einer Umfrage des Bankenverbands bevorzugte 2023 eine Mehrheit der deutschen AnlegerInnen das Tagesgeldkonto sowie Aktien- und Fondsanteile gegenüber dem Sparbuch bzw. dem Sparkonto. Finde ich auch sehr interessant. Mhm. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was verändert. Und Fakt 3, im internationalen Vergleich sind Deutsche die größten Sparer. Ne? Wer hätte es gedacht? Laut Statistischem Bundesamt. Surprise. Laut Statistischem Bundesamt haben sie im letzten Jahr durchschnittlich knapp über 11% ihres Einkommens gespart. Und mal so im Vergleich, in Italien waren es knapp über 2%, in den USA 3,7% und in Österreich 8,8%. Ich freue mich sehr über unseren Partner dieser dritten Staffel Female Finance. Das ist nämlich niemand Geringeres als N26. Die Bank, die werdet ihr lieben. Da geht nämlich alles aus einer Hand. Bezahlen, sparen und investieren. Einfach alles in einer App. Geld so unkompliziert wie nie und damit euer Werkzeug für finanzielle Unabhängigkeit. Bei N26 bekommt ihr sicheres und einfaches Banking, 100% mobil auf eurem Handy. Nutzt zum Beispiel das N26 Tagesgeldkonto ganz easy als Sparkonto oder sogar noch einen Step weiter, investiert mit ein paar Klicks in Aktien und ETFs. Und neben dem kostenlosen Girokonto bietet euch N26 übrigens auch ein breites Premium-Angebot und jetzt ganz neu das N26 Gemeinschaftskonto für zwei Personen. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind und ihr Geld unkompliziert und online verwalten wollen, aufgepasst, euer N26-Konto eröffnet ihr nämlich ganz einfach in ein paar Minuten und ganz ohne Papierkram direkt von eurem Handy aus. Also alle Infos findet ihr auf n26.com. Also wir sind richtig weit vorne in Deutschland.
11%. Mhm. Ja, aber man sagt doch auch, ich war mal in einer Quizshow vor kurzem zu Gast und da war irgendwie die Frage, was bezeichnet in der Türkei eine deutsche, wenn die sagen, eine deutsche Rechnung? Und wenn sie die deutsche Rechnung bestellen, dann heißt das getrennt bezahlen, ja. weil die Deutschen als so knauserig gelten. Und ich glaube, in vielen anderen Kulturen ist es eben so, dass man sich quasi fast darum prügelt, welche Familie jetzt die andere einladen darf oder der Mann lädt auf jeden Fall die Frau ein. Oder so. Und deutsche Rechnung heißt bei uns eben so nach dem Motto, du kannst mir noch die 2 Euro für die Fanta, kannst du mir gerne später PayPalen.
Also ich glaube, das ist immer unangenehm, ne? Wenn man so da sitzt und dann kommt da schon jemand und sagt so, getrennt oder zusammen? Das ist halt auch schon die Frage, so, ne, die dann mitkommt. Und ich glaube auch, dass wir tatsächlich, also sage ich mal, international eher als, wie du auch sagst, knauserig, denke ich auch, dastehen könnten. Vielleicht auch hier und da eben ein bisschen geizig, glaube ich auch, dass man das so vielleicht mit unserer Kultur auch verbinden könnte. Aber eben auch als die großen Sparer. Kannst du nachvollziehen, warum wir in Deutschland so eine große Sparkultur haben?
Ich weiß nicht, das ist ja fast so eine, ich meine, vielleicht muss man damit etwas weniger streng umgehen mit dem Wort Geiz, obwohl ich Geiz eine ganz furchtbare Eigenschaft finde, weil sie ja auch nicht nur Geld, monetäre Dinge betrifft, sondern für mich ist eine Großzügigkeit im Kopf auch eine Form von Toleranz. Bist du großzügig mit den Fehlern anderer, mit den Makeln anderer? Bist du grundsätzlich ein gastfreundlicher, großzügiger Mensch? Das heißt, ich kenne Menschen, die gar nicht viel haben und trotzdem großzügig sind. Also und Geiz heißt ja nicht immer, ja, man kann es sich halt nicht leisten. Aber es gibt eben Leute, denen merkst du ganz doll an, dass die so richtig innerlich verkrampfen, wenn, weiß ich nicht, wenn der Pfandbon da nicht eingelöst wird oder der Sanifair-Bon wird gesammelt und aufgehoben und so. Es rührt mich aber auf der anderen Seite, weil ich glaube, dass das aus einer tiefen, ja, vielleicht auch aus so einem Beschützer-Ding kommt, aus so einer Verunsicherung. Also ich will jetzt nicht von Preppern oder so reden, aber ich glaube so dieses, man verprasst halt nichts, über Geld redet man nicht. Das ist ja auch unserer Kultur deutlich eigener als in anderen Gesellschaften. Ich habe ein Jahr in den USA gelebt und ich habe auch ein Jahr in Frankreich gelebt. Da gerade in den USA ist es deutlich normaler, über Gehälter zu sprechen, über das Einkommen zu sprechen und so. Und hier ist es immer so behaftet mit Charme. Es hat immer so ein Geschmäckle, es hat immer so eine Konnotation von, man will sich messen, man will angeben. Also ich habe das Gefühl, wie in der deutschen Kultur ist eben so eine gewisse Lässigkeit nicht vorhanden, die man auch mit Geld und mit Finanzen haben sollte. Deswegen finde ich das so cool, dass du auch so einen Podcast machst und dich dem Thema annimmst, weil es eben, glaube ich, gerade für Frauen super oft eher so verpönt war und man redet nicht über Geld und das ist peinlich und eine Frau, die so ehrgeizig ist, das ist irgendwie verbissen und ah, die will es wissen und die hat Haare auf den Zähnen. Ich meine, ich höre immer noch den Satz von manchen Leuten, ich bin ja verheiratet und es gibt Leute, die sagen, ach krass, musst du etwa arbeiten? So nach dem Motto, du bist doch Ehefrau, meine Frau muss ja nicht arbeiten. Also das ist immer noch...
Was sagst du denn da? Was ist deine Antwort?
Also ich habe neulich mal gesagt, als jemand zu mir meinte, wieso hat man überhaupt Kinder, wenn man so viel arbeitet? Da habe ich gesagt, ja, ich brauche halt Motive für hübsche Motive für die Weihnachtskarte, weißt du? Sonst weiß ich ja nicht, was ich da drauf tun soll.
Also ich glaube, ich schätze mal, deinem Mann wurde diese Frage wahrscheinlich noch nie gestellt, nehme ich an.
Nein, mein Mann wird.
Warum muss er denn arbeiten, obwohl er Kinder hat?
Er muss arbeiten, obwohl er eine Frau hat. Ist das nicht eine Tragödie? Also es tut mir richtig leid. Ich starte jetzt hiermit einen Aufruf zur Petition. Arme Männer, die arbeiten müssen, obwohl die Frauen auch haben. Also das ist wirklich noch manchmal in den Köpfen, ja. dass Leute eben sagen, naja, also dass Männer mir so ganz stolz erzählen, naja, meine Frau muss halt nicht arbeiten. Also als würde es darum gehen. Und ich glaube, dass es halt wichtig ist zu sagen, es geht um Selbstbestimmung, Autonomie. Ich liebe meinen Beruf. Ich glaube, du, Janine, liebst deinen Beruf auch. Man sucht sich das ja auch irgendwie aus. Und ich könnte mir gar nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Und zwar nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern aus all dem, was ich lerne an Niederlagen, an Erfolgen, an Zurückweisung, am Scheitern, am Kollegialsein. Also all das, was das Leben ausmacht, das kann ich ja ohne einen Job gar nicht erfahren. Oder würde dir nicht auch was fehlen ohne den Beruf?
Ja, ich muss sagen, ich bin auch ganz anders aufgewachsen mit einer alleinerziehenden Mutter. Also das ist sozusagen in meinen Genen verankert und ich kenne das einfach gar nicht anders. Und ich weiß auch, dass zum Beispiel, also es gibt ja auch ganz viele Männer, die, also wenn sie mit einer arbeitenden Mutter aufgezogen wurden oder aufgewachsen sind, denken die da auch anders drüber. Also das kriege ich auch nach wie vor mit, dass ganz viel auch Herkunft ist, Erziehung ist. Und ich finde immer Männer ganz toll, die mit einer Mutter aufgewachsen sind, die auch gearbeitet hat. Das ist meistens ein bisschen anderes Verständnis vielleicht auch für die Dinge.
Meine Mutter hat zum Beispiel auch immer gearbeitet.
Eben, du bist ja auch mit Eltern groß geworden, die auch sehr exponiert gearbeitet haben, also sehr nach draußen. Und auch, muss man auch sagen, also Helmut Karasek, dein Papa, der ja großer Journalist auch war und legendär im literarischen Quartett. Ich habe das immer sehr geliebt, muss ich sagen.
Wirklich, wie schön.
Der auch nie um eine Meinung verlegen war und auf den Tisch gehauen hat. Und deine Mama ja auch Literaturkritikerin. Mein Verständnis jetzt von euch als Familie, ich bin sehr gespannt, nämlich wie das tatsächlich war. Es könnte für mich zum Beispiel so wirken, als habt ihr sehr den schönen Dingen gefrönt. Für mich hört sich das fantastisch an. Ihr habt vielleicht, also so stelle ich mir das vor, sehr viel über Bücher, Kunst, Musik und so gesprochen. War das so? Und habt ihr auch über Geld und Sparen gesprochen in der Kindheit?
Sehr gute Frage, Janine. Also erstmal, ich habe auch, genau wie du, natürlich nicht alleinerziehend, aber meine Mutter ist ein großes Vorbild gewesen, weil sie immer, immer Vollzeit gearbeitet hat und ich mir das gar nicht vorstellen konnte. Ich habe drei Brüder, ich bin die einzige Tochter sozusagen, aber die zwei Brüder sind aus der ersten Ehe meines Vaters, insofern bin ich nur mit einem aufgewachsen. Aber wir Kinder sind vollkommen gleichberechtigt erzogen worden. Also es gab nie die Diskussion, mein Bruder darf studieren und ich nicht oder er wird irgendwann mal arbeiten und ich nicht. Meine Mutter hat genauso Doktortitel wie mein Vater. Meine Eltern haben eine sehr gleichberechtigte Ehe geführt, sehr auf Augenhöhe. Und mir wurde immer gesagt, du kannst alles genauso machen wie ein Junge oder wie ein Mann. Also ich habe überhaupt mit dem Thema Gleichberechtigung beispielsweise mich erst viel, viel später befasst, als ich in der Kanzlei anfing zu arbeiten als Anwältin, weil mir das vorher nicht begegnet ist, weil ich dachte, wie, das gibt's doch gar nicht. Männer und Frauen sind doch gleichberechtigt. Da wird doch gar kein Unterschied gemacht. Also ich hatte mit dem Thema, klar, mit Sexismus, mit so blöden Sprüchen und auch Übergriffen und so. Natürlich hat man damit als Frau in der Jugend leider wahrscheinlich immer zu tun. Aber ja, zu Hause spielte das eben keine Rolle. Ich habe Jura studiert. Meine Mutter hat mir immer gesagt, wie sehr sie darunter gelitten hat, dass ihre Mutter nicht gearbeitet hat, dass ihre Mutter auch nicht dasselbe studieren durfte oder lernen durfte als Ausbildung wie ihre vier Brüder. Also da wurde schon ganz eindeutig ein Unterschied gemacht. Nein, die Jungs kriegen eine Ausbildung und du lernst. Also die war richtig auf so einer Gutssekretärin-Schule und hat da irgendwie eben Gutssekretärin gelernt. Also auch alles Mögliche mit Tieren und Backen, Kochen und sowas. Also so ein klassischer Frauenweg. Und wenn man denkt, das ist gerade mal sozusagen zwei Generationen her, wie heftig das ist, was sich verändert hat und wie viel selbstbestimmter Frauen heute sind. Und für mich war das eben immer schon selbstverständlich. Meine Eltern haben aber tatsächlich mit mir viel zu wenig über Finanzen geredet, hatten keine Ahnung davon.
Hatten auch keine Ahnung davon quasi?
Null als Journalisten. Ich meine, meine Mutter ist Theater- und Literaturkritikerin, mein Vater Literaturkritiker. Die haben sich also nur mit, man geht ins Theater, man geht schön essen, man trinkt guten Wein und man geht in die Oper. Ich bin mit meinem Vater viel zu den
Leben. zu den, in meiner Welt ist das sehr gute Leben.
Ein gutes Leben, aber auch ein Leben ohne. Mein Vater war sehr großzügig, aber der hat nie sich um Geld gekümmert im Sinne von, ich lege das groß an oder ich weiß, was ich damit zu tun habe. Dafür hat er, glaube ich, auch jetzt gar nicht in der Kultur verdient man jetzt ja auch nicht so solche Massen. Also ich glaube, dieses rein kulturelle, journalistische Leben, mein Vater wusste, also wenn ich am Laptop saß, hat er gefragt, ist das ein Facebook? Statt ist das ein Notebook. Also der hat seine Texte noch mit Füller geschrieben und gefaxt. Und wenn ich denen gesagt hätte, ETF oder meinetwegen, mein Mann macht zum Beispiel Krypto, das verstehe ich noch nicht mal so richtig. Aber meine Mutter sagt auch immer, ich kann immer gar nicht erklären, was mein Schwiegersohn macht, irgendwas mit Bitcoin und so. Also das war meine Eltern, bei uns spielte Geld überhaupt keine Rolle in dem Sinne, dass es darum ging, wie lege ich das an oder wie mache ich das, sondern mein Vater hat das gerne vertrunken und verfeiert und wir haben das gerne mit Urlauben sozusagen verbraten, aber es ging nie darum, sei jetzt geschickt damit und erst durch mein Jurastudium habe ich so ein bisschen verstanden, okay, aha, es gibt Aktien, ach so, es gibt Gesellschaftsrecht, ah, so geht das und so weiter. Also das war bei uns, darüber wurde also nie gesprochen, gar nicht.
Und wie machst du es dann heute?
Ich lerne alles autodidaktisch. Naja, also ich meine, ich habe natürlich in der Kanzlei oft große Mandanten beraten, auch Banken und so. Und dann habe ich langsam angefangen, mich dafür so ein bisschen zu interessieren und auch zu lernen, beispielsweise, man muss diversifizieren. Also dieser Begriff.
Sehr gut.
Sozusagen, ne? Ich habe ein bisschen auch was in Krypto durch meine Familie, also durch meinen Mann und dessen Fonds und das Umfeld hier. Also ich habe irgendwie mich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt, da hat er mich beraten. Ich habe ETFs, weil mein Bankberater mir gesagt hat, machen Sie das. Ich habe ganz spießig einen Bausparvertrag.
Spannend.
Den habe ich abgeschlossen, als ich in der Kanzlei anfing. Also so erster Job, erstes Gehalt. Was mache ich damit? Ich habe so einen Fonds, also so eine Lebensversicherung, so eine Rente, in die ich jeden Monat einzahle. Ich bin in einer privaten Rentenversicherung durch die Rechtsanwaltskammer. Da bist du als Rechtsanwältin bist du eben in so einer privaten Rente. Und ich habe in ein Startup investiert, beziehungsweise in zwei Startups investiert. Das heißt, ich habe wirklich, ich finde, ich bin relativ. Und ich habe Aktien ein paar gekauft.
Ja,
und ich trade sozusagen.
Also Diversifikation hast du auf jeden Fall, da hast du schon mal einen riesen fetten Haken dran. Das kann man sagen, das hast du dir zu Herzen genommen und hast du schon umgesetzt. Ja, das ist total spannend. Wie hast du denn dann das Gewinngeld von Schlag den Star, was hast du dann damit gemacht?
Also erstens mal ganz süß, dass du das fragst, weil ich habe natürlich gesehen, dass du auch da warst.
Ja.
Und wir folgen uns ja auch gegenseitig. Ja. Und wie gesagt, ich habe auch jetzt wirklich, um mal kurz eine Randnotiz. Ich habe dich so gern bei Let's Dance gesehen und du hast so toll getanzt und ich würde so gern da mal mitmachen. Und ich habe gedacht, oh, Janine, die Glückliche, und die macht ja das so gut und das ist so toll. Und Mozzi ist halt wirklich eine unfassbar coole Frau.
Ja.
Und wir haben uns das auch so ein bisschen gewünscht, dass wir gegeneinander antreten dürfen. Man hat ja da so ein minimales, ich weiß nicht, das hattest du wahrscheinlich auch, ne? So.
Ja, ich durfte auch mal sagen, was ich mir wünsche, wen ich mir wünschen würde.
Und wir waren beide unendlich nervös, was ich bei Mozzi gar nicht gedacht hätte, weil die ist ja Live-Shows gewöhnt. Aber man muss ja jetzt wirklich mal sagen, ohne zu flunkern, man weiß wirklich nicht, was passiert. Das ist
das
eine der wenigen Shows, in der man wirklich 0,0 gebrieft, vorbereitet, Tipps, absolut, Hinweise. Man weiß es nicht.
Ja.
Es ist live und man denkt, ich könnte mich jetzt gleich richtig doll blamieren. Ich bin zum Beispiel sehr tollpatschig. Ich habe gedacht, okay, also live ist schon nochmal was anderes. Für mich war das eine große Nummer. Und wir haben dann schon auch darüber geredet, was macht man mit dem Gewinn? Würden wir das auch untereinander teilen?
Ach wirklich? Mhm. Das habt ihr besprochen? Habt ihr das untereinander geteilt?
Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf. Aber ja, wir haben...
Habt ihr?
Ja.
Ach, das ist natürlich cool. Ganz ehrlich, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber natürlich nimmt man ja wahnsinnig viel Druck raus.
Naja, vor allem letztendlich lebt die Sendung ja davon, dass da zwei Kontrahentinnen sind, die auch entertaining sind und die zwar auch gegeneinander kämpfen, aber es ist am Ende des Tages eine große Show, die live am Samstagabend läuft. Und ich habe Mozzi so viel, in Anführungsstrichen, zu verdanken. Die war so fair, das hat so Spaß gemacht. Und ich finde, am Ende des Tages ist es eine Leistung von zwei Menschen, die da stehen und nicht die Leistung von nur einem. Und deswegen kann man, glaube ich, zum Teil, man spendet natürlich auch einen Teil. Mhm. Ich glaube, es gibt sehr viele Prominente, die immer...
Hab ich auch gemacht, ja.
Ne, also man überlegt sich immer, was mache ich mit dem Geld? Aber man kann sich eben auch überlegen, gebe ich der anderen Person etwas ab, weil sie ist ja part of the game und part of the show und habe ich mir das wirklich alleine verdient. Und dann muss man auch noch dazu sagen, es ist ja leider kein Gewinn, sondern man muss das versteuern.
Mhm.
Und man muss ja auch immer seiner Agentur, man ist ja meist als Künstler bei einer Agentur und die Agentur, für alle, die das nicht wissen, wenn man ein Management oder eine Agentur hat, dann kriegt diese Agentur 20 oder manchmal auch 25% von allem, was man verdient.
Okay, 25%. Wer darauf eingeht, das ist unseriös, würde ich kurz an der Stelle sagen.
Es gibt auch Agenturen, ich habe natürlich auch eine Literaturagentin.
Okay, das vielleicht, das weiß ich nicht.
Nee, die nehmen sogar weniger. Also bei Büchern ist das auch so. Also man muss ja, das ist ja klar, es ist ja eine Betreuung, es ist eine Maklertätigkeit, die arbeiten auch.
Mhm.
Das heißt, auch da gibst du ja von deiner Gage immer etwas ab. Du hast ja auch ein Management.
Mhm.
Ne?
Ja.
Also das muss man dazu sagen, am Ende bleiben jetzt nicht 100.000 Euro in Cash da übrig. Auch in diesem Koffer, man kann den Koffer nicht mit nach Hause nehmen mit den Scheinen. Aber ein Teil, also ich habe mir davon schon eine Sache gegönnt, weil ich irgendwie gesagt habe, okay, es gab etwas, was ich sehr gerne haben wollte. Da habe ich gedacht, gut, das kaufe ich mir jetzt selber. Das ist irgendwie geil. Das ist mein Schlag den Star-Geschenk an mich selbst. Und
willst du das teilen? Musst du aber nicht.
Das war eine Tasche. Ich meine, das ist wirklich so der Klassiker, wovon man Frauen abrät. Gebt euer Geld nicht für Handtaschen und Schuhe. Es war eine Tasche von Yves Saint Laurent. Was soll ich sagen?
Ich finde das wirklich interessant, weil ich merke, da sind wir richtig unterschiedlich, weil ich bin ich habe dieses Thema Sparen total doll in mir, also ganz doll verankert. Auch aus meiner Kindheit heraus, aus meiner Vergangenheit heraus, so Plattenbau aufgewachsen und auch wirklich so immer dieser Satz, wir müssen sparen, wir müssen jeden Groschen dreimal umdrehen. Deswegen, ich glaube, ich gehöre wahrscheinlich zu diesem Prozent der Menschen in Deutschland, die das Thema Sparen wirklich weit oben hat. Wie macht ihr das? Also, oder wie machst du das dann mit dem Sparen? Also, du hast ja schon gesagt, du hast einen Bausparvertrag auch abgeschlossen. ist es dir wichtig, vielleicht anders als offensichtlich, also was du erzählt hast, zumindest deinen Eltern, ganz viel zurückzulegen, auch für die nächste Generation, quasi für eure Kinder. Redet ihr mittlerweile darüber, auch mit den Kindern, oder wie geht ihr jetzt vor?
Also ich glaube schon, dass das Thema Sicherheit ist natürlich wichtig, dass man möchte, dass es den Kindern gut geht und dass man denen ein schönes Leben ermöglichen möchte. Ich bin natürlich nicht im Plattenbau aufgewachsen und ich hatte natürlich zwei Eltern, die beide verdient haben und beide auch mir nie das Gefühl vermittelt haben, ich müsste mir darüber Sorgen machen. Das liegt aber auch daran, dass mein Vater sehr, sehr arm aufgewachsen ist und sozusagen im Zweiten Weltkrieg ein Kind war und sein kleiner Bruder ist im Stall geboren, mit einer Zange geholt worden. Und meine Großeltern hatten gar kein Geld. Meine Tanten haben sich ein paar Schuhe geteilt, um zur Schule zu gehen. Mhm. Das heißt, mein Vater hatte wirklich immer so diesen Traum, ich glaube, das hatte er irgendwo mal gelesen, von diesem, dass er irgendwann mal einen Schreibtisch hat, in dem er in der obersten Schublade ein Marmeladenbrot liegen hat. Also das war so der Traum, so ich möchte irgendwann so erfolgreich sein, dass ich einen Schreibtisch habe, in dem ein Marmeladenbrot liegen kann. Und der kannte natürlich auch das Thema Hunger, Nachkriegszeit, Armut. Das heißt, ich glaube, dieses Verprassen, weil du sagst, du bist eben so sparsam, es kann ja psychologisch immer zu vielem führen. Er ist halt so arm aufgewachsen, glaube ich, dass er irgendwann gesagt hat, jetzt habe ich das Geld oder mehr Geld, als ich mir je hätte träumen können mit 50. Und jetzt möchte ich gut leben. Also dieses sozusagen das Gegenteil von dem, ich will das nicht sparen, sondern ich möchte, ich kenne das, ich hatte jahrzehntelang meines Lebens immer Geldsorgen. Und deswegen möchte ich mir darüber jetzt keine Gedanken machen. Und ich glaube, das hat sich auf mich als Tochter, die totales Papakind war und ihm auch sehr ähnlich ist, so übertragen. Ich denke immer, wenn man zu viel spart, ich habe ja nun auch eine chronische Krankheit, also ich habe mit 12 Diabetes bekommen. Das heißt, mir war immer so meine eigene Vergänglichkeit sehr bewusst und dieses dein Leben ist nicht endlich. Ich habe immer gedacht, wenn man zu viel spart, was ist, wenn man dann stirbt und dann ist man tot und dann hat man das ganze Geld gespart. Weißt du, was ich meine? Hast du das gar nicht? Hast du nie so eine FOMO oder so?
Nee, tatsächlich nein. Aber ich verstehe diesen Gedanken zu 1000%, aber ich habe es trotzdem nicht in mir. Ich habe eher, und das ist vielleicht auch was, da bin ich auch gespannt, was unsere Expertin vielleicht auch gleich dazu sagen wird. Oder vielleicht ist es auch ein Thema für eine Psychologin. Ja, aber ich habe
eher zusammen zur Therapie. Auf die Couch, Janine.
Ja. Nee, aber ich habe tatsächlich manchmal sogar eher so ein Gefühl von, nicht, also Schuld ist zu groß, aber ich das Gefühl von, boah, ich kann jetzt nicht mit vollen Händen die Sachen so raushauen. Wahrscheinlich tatsächlich eben durch das bedingt, wie ich eben aufgewachsen bin. Ne?
Aber du hast es doch verdient. Also
ich weiß.
Ich verstehe schon auch diese Schuld, die man manchmal hat oder dieses Gewissen, dass man irgendwie so denkt, nee, das ist irgendwie unangemessen und dass man sicherlich auch immer im Kopf hat eine gewisse Verhältnismäßigkeit, ne, dass man irgendwie sagt, okay, steht das noch für irgendwas? Also ich bin sicherlich kein, also ich laufe jetzt nicht, sage ich mal, würde jetzt nicht einen Hummer essen oder Austern oder ich mache mir da auch nichts draus, ne, aber sozusagen sich im Kleinen was zu gönnen, was einen glücklich macht und sei es eben die Zeit, die man sich erkauft, indem man sagt, ja, keine Ahnung, ich fahre mit dem Taxi irgendwo hin, anstatt mit der U-Bahn oder so. Also es können ja so kleine Sachen sein, durch die man sich etwas gönnt, also Lebenszeit. Kannst du dir
was
gönnen?
Das mache ich auch. Doch. Ja? Das mache ich definitiv auch. Ich glaube, bei mir geht es eher dann tatsächlich um größere Investments. Also wenn man wirklich sagt, wo hört Sparen auf und wo fängt Investieren an? Das ist, glaube ich, so der Knackpunkt, den ganz viele in sich tragen. Wie kann man überhaupt mit diesem Ersparten, das man ja auch hart erarbeitet hat, was macht man dann eigentlich? Also wie kann man das vielleicht im besten Fall auch vermehren.
Ja, darf ich dich denn mal fragen, ja. Was machst du denn mit deinem Geld?
Ich mache ähnliche Sachen wie du. Also ich investiere in Aktien und auch in ETFs und Immobilien. Und das ist für mich etwas, wo ich aber auch trotzdem sehr genau hingucke. Also ich habe zum Beispiel, habe ich ja auch schon mal erzählt, mal einmal einen ganz großen, also was heißt einen ganz großen, aber den Fehler gemacht, da war ich noch relativ jung, ich glaube 19, und habe was unterschrieben, wo ich gar nicht genau verstanden habe, was ich da eigentlich unterschrieben habe. Mhm. Ne? Und das würde ich auch jedem und jeder vor allen Dingen abraten, sondern dass man wirklich sich mit den Dingen eben sehr genau beschäftigt, das gut liest, wenn man es nicht versteht, nachfragt. Und wenn man es dann nicht versteht, es vielleicht lieber sein lässt. Also, aber ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt, um Anne mal mit dazu zu holen, weil ich glaube, sie kann da aus ihrer Expertinnensicht noch viel klarer drauf gucken. Deswegen holen wir sie jetzt mal
wir zu brauchen uns ins Hilfe. Gespräch. Anne, rette uns.
Hi, Anne.
Hallo zusammen. Ich glaube, ihr müsst nicht gerettet werden, nach dem, was ich schon gehört habe.
Aber du siehst, wir sind hier, du hast hier quasi jetzt zwei Menschen, zwei Frauen, oder wir sind jetzt hier drei Frauen, die ganz unterschiedlich auf das Thema gucken. Also zumindest Laura und ich auf das Thema Sparen und Investieren. Ich bin eher offensichtlich da sehr konservativ, vielleicht auch eher ängstlich zurückhaltend, was das Thema angeht. Laura ist eben jemand, die auch sich auch mal was gönnt und auch in den richtigen Momenten, glaube ich, auch mal
mit zuschlägt.
Ich gehe auch gerne ins Casino übrigens.
Oh, guck, das finde ich, find ich ganz cool.
Du nicht? Ja. Spielst du auch nicht Poker und sowas?
Nee, nicht um Geld.
Okay. Ja, interessant. Siehst du, du brauchst diesen Nervenkitzel nicht. Du bist zu ausgeglichen, Janine.
Anne, bitte erkläre uns mal, vielleicht bevor wir zu dem Thema Sparen tatsächlich gleich auch sofort kommen, das Thema Inflation, was ja uns seit zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, sehr, sehr, sehr stark wieder betrifft. Ich sage direkt wieder, weil das ist ja nichts Neues, sage ich jetzt mal, in der Historie. Wenn man über auf den Finanzmarkt oder ja eben auf die Finanzen schaut. Was ist genau eine Inflation? Vielleicht kannst du es einmal kurz erklären.
Ja, kann ich sehr gerne machen. Das versuche ich ja schon. Ich bin ja schon seit 30 Jahren in der Investment- und Finanzbranche tätig. Das musste man früher immer genauer erklären. Und heute weiß jeder, wie es funktioniert. Nämlich einfach, dass etwas teurer wird, wenn du in den Laden gehst. Das sieht man jetzt. Wenn du vorher beim Aldi warst, dann hast du 2 Euro bezahlt und auf einmal kostet es 4. Das ist jetzt eine Preiserhöhung, sprich auch eine Inflation für Güter. Man muss dazu sagen, dass die Inflation, die wir aktuell haben, die ja relativ hoch ist, ja, die teilweise ja bei 5% gelegen hat, das ist ja ein bisschen zurückgegangen, dass ja im Schnitt so die Inflation, die man als normal betrachtet, bei 2% liegt. Mhm. Das ist auch das Ziel der EZB, der Europäischen Zentralbank, ne, um die Steuerung von der Geldmenge und für unsere Sicherheit von unserem Euro, dass man sagt, das ist so eine annehmbare Inflationsrate. Und da werden wir auch sicherlich wieder hin zurückkehren. Und das, was wir jetzt haben, ist eher die Anomalie, die Ausnahme aufgrund der außergewöhnlichen Umstände der letzten Jahre als die Norm.
Und wie wird, also du hast es jetzt schon angesprochen, Lebensmittel, die teurer geworden sind, das haben wirklich alle gespürt. Wie wird so eine Inflation ermittelt?
Es wird ein, ich sag mal, ein Korb genommen von Gütern, die man da reinpackt. Das sind dann Alltagsgüter oftmals. Es kann ein Fernseher sein, es kann Lebensmittel sein,
Butter,
es kann Kleidung, Mehl, genau. Sowas, ne? Und aus diesem sogenannten Korb wird dann entwickelt, wird dann geschaut, wie sie sich von Monat zu Monat verändert hat. Und aufgrund der Variationen sieht man dann, wie sich die Inflation oder wie die Preissteigerung sich entwickelt hat. Wobei das ja nicht nur in eine Richtung geht. Es gibt ja auch eine Deflation. Ja. Fernseher über die Jahre ja eigentlich auch günstiger geworden sind. Und so gleicht sich das in diesem Korb so ein bisschen aus. Und der Korb ist so die Benchmark sozusagen für die Inflationsberechnung.
Und es ist ja tatsächlich so, dass durch auch die Inflation, glaube ich, dass viele Menschen dann doch noch mal mehr ins Sparen reingekommen sind oder sich auch natürlich logischerweise viel mehr noch mal damit beschäftigen, wofür gibt man denn überhaupt sein hart Erspartes aus? Wie spart man denn richtig? Sag uns das doch mal.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, ihr habt ja jetzt schon eure eigenen Geschichten erzählt, die ja sehr individuell sind. Mhm. Also bei uns bei Her Money, wir haben ja hier eine sehr, sehr große Community. Und da kann ich nur sagen, eine der beliebtesten Tools bei uns ist unser Haushaltsbuch. Ja. Und das kann ich auch nur jedem mal empfehlen, dass man da einfach mal reingeht und so eine Bestandsaufnahme macht. Und das nutzen die vielen Frauen in unserer Community, um mal so ein Gefühl zu kriegen, wo sind denn ihre ganzen Ausgaben? Wo kann man da ein bisschen was sparen? Und das würde ich auch nur jedem so empfehlen. Und dann einfach mal so eine Bestandsaufnahme, um das überhaupt in den Griff zu kriegen. Weil ich mache das auch bei mir selber. Ich bin jetzt ähnlich wie du, Laura, jetzt nicht so eine Akribische, die sich das jeden Tag anguckt. Aber so einmal im Jahr gucke ich da auch für mich hin.
Einmal im Jahr, das reicht, meinst du?
Bei mir ja. Ja, also weil ich gucke dann so, was sind so meine Ausgabenblöcke. Ich weiß, was ich für Einnahmen habe. Und dann habe ich das für mich ganz gut im Blick, was so mein Girokonto und so angeht. Aber viele Frauen sind da sehr akribisch. Ihr habt es eben auch angesprochen, wie jeder auch von seiner Persönlichkeit anders ist. Wir haben welche, die wirklich jede Ausgabe verzeichnen und das ganz genau tracken. Und ich glaube, damit fühlen sich manche wohler von ihrem Sicherheitsempfinden her. Und andere sind da ein bisschen mehr laissez-faire.
Und wenn du sagst, so einmal im Jahr, ich finde das irgendwie eine ganz gute Richtlinie. Irgendwie entspannt mich das ein bisschen sogar, wenn du das sagst.
Janine dachte, sie muss dreimal am Tag. Sie so, Gott, ich war schon wieder 3 Stunden nicht in meinem Haushaltsbuch.
Oh Gott, so schlimm ist es noch nicht. Also wenn es so dahin geht, dann gehe ich wirklich auf die Couch.
Das ist ganz wichtig, dass man eben sagt, man guckt da einmal hin. Du gleist dein Thema
auf.
Aber auf
was gucke ich denn jetzt alles? Also kannst du uns das mal so ein bisschen einen Überblick geben? Also guckt man sich dann eben an, was habe ich für Ausgaben für Versicherungen? Also was checkst du dann direkt alles?
Genau, also du guckst erstmal deine monatlichen Einnahmen und Ausgaben an. Da gehört ja eine Miete oder wenn du eine Immobilie abzahlst, die Hypothek rein. Die Versicherungssachen kommen ja nur sporadisch. Da fängt schon so ein bisschen an, tricky zu werden. Du musst ja dann auch ein bisschen Geld vorhalten, weil wenn du 1.000 Euro für deine Hausgeschichte gebucht bekommst, das hat man dann oft nicht so auf dem Schirm. Das trägst du dann quasi alles ein in dieses Haushaltsbuch und was so deine wöchentlichen Ausgaben sind für Lebensmittel. Oder wie ich habe jetzt gefühlt, jeden Streaming-Anbieter, dank meiner 2 Kinder. Ja, ich besitze alle. Ja,
also, ich auch.
So ist das halt.
Grüße gehen raus.
Danke. Grüße an unsere Kinder gegenseitig. Und also dass du diese Alltagsausgaben einfach mal anschaust, geht relativ simpel, indem du in dein Girokonto schaust und das einfach da mal für dich verzeichnest. Und dann die unregulären Ausgaben, die unterjährig stattfinden. Wie gesagt, so eine Versicherung ist ein gutes Beispiel. Und dann bist du schon mal, glaube ich, ganz gut auf dem Weg und kannst es einschätzen, wie der Cashflow, dein persönlicher Cashflow ist, ja, und dann kannst du auch für dich ermitteln, wie viel du vielleicht im Monat zurücklegen solltest, um diese großen Einmalkosten, die du hast, ich sage jetzt auch mal zum Beispiel bei dem Haus eine Sondertilgung, wo du sagst, du willst immer im, keine Ahnung, Dezember eine Sondertilgung machen und dann sparst du ratierlich jeden Monat drauf zu, da ist ja der Berg nicht so groß, ja, und dann machst du jeden Monat eine kleine Rücklage, die tust du einfach in so ein Flexkonto rein, ja, in so ein Tagesgeldkonto und dann ermittelst du für dich so eine persönliche Rücklage, damit du dann einfach drauf zugreifen kannst, wenn dann die Versicherung zuschlägt oder so eine ähnliche Ausgabe.
Sehr gut. Also das heißt, man hat so eine Art, dann sage ich jetzt mal, Sparkonto. Ja, also wie du sagst, das kann dann, ist dann ein Tagesgeldkonto.
Genau.
Ein Sparkonto quasi, so kann man das dann für sich ja selber bezeichnen. Was ich auch wichtig finde, ist das ganze Thema Steuern. Also Nachzahlungen, Vorauszahlungen. Das ist was, ich glaube, was ganz viele immer wieder vergessen und mir geht das auch selber so, wenn kriege ich manchmal einen Brief und denke mir so, ach so, ja, das sind ja wieder die Nachzahlungen. Also sowas eben auch, dass man das unbedingt mit berücksichtigt. Ne? Das finde ich ganz, ganz, also ganz, ganz wichtig.
Also ich habe zum Beispiel, als ich anfing zu arbeiten in der Kanzlei, habe ich sofort mir so ein zweites Konto einrichten lassen und da habe ich wirklich monatlich immer etwas draufgezahlt für Reisen, weil du weißt ja, dann so ein Urlaub, also das war wie so eine Kasse, damit man halt diese oder eben so ein Haus abbezahlen oder sowas hatte ich jetzt nicht. Ich habe keine Immobilien, aber außer meinen Bausparvertrag. Aber
Das kommt noch.
Aber ich glaube, wie du sagst, Janine, Steuern, ich bin ja nicht mehr in der Kanzlei, wir sind ja sozusagen selbstständig. Das heißt, unsere Branche ist sowieso sehr volatil. Ne? Das ist alles immer, in einem Monat verdienst du total gut, weil du 3 Riesenshows gedreht hast oder 5 Riesenmoderationen. Klar, man hat eine gewisse Stabilität. Du hast deine eigene Sendung, ich habe eine eigene Sendung. Das ist immer was Tolles, weil man eine gewisse Sicherheit hat, wenn man sagt, okay, ich weiß schon mal, da kommt so und so viel rein. Aber jeder Monat läuft anders. Und seit ich diese Selbstständigkeit habe, lege ich auch immer was zurück für die Steuer. Weil du kriegst ja erstmal sozusagen das volle Gehalt. Gut, da gehen die 20% fürs Management ab. Das war natürlich der Vorteil im Angestelltenverhältnis, wo ich wusste, okay, mein Arbeitgeber übernimmt den Anteil der Krankenversicherung, den Anteil der Rentenversicherung, Pflegeversicherung. Das sind ja alles Dinge, die man dann erstmal selber tragen muss. Und man muss dann einfach deutlich mehr zurücklegen, weil die Steuer irgendwann sonst einen eiskalt erwischt, muss man wirklich sagen.
Finde ich gut, dass du das nochmal aufmachst, diesen Unterschied zwischen selbstständiger Arbeit und einem Angestelltenverhältnis. Anne, du aus deiner Expertinnen-Sicht, was kannst du uns hier empfehlen? Also sowohl Selbstständigen, aber eben auch Angestellten.
Ich sag mal, der Cashflow, den eine Angestellte hat, ist natürlich leichter zu ermitteln, weil die weiß, was sie jeden Monat in etwa netto hat, dann kommt vielleicht mal ein Bonus dazu oder so. Und bei jemanden wie bei euch ist es halt wichtig, ihr müsst es eher umgekehrt machen. Was sind denn eigentlich eure monatlichen Ausgaben? Was braucht ihr denn Minimum? Und dann eben dafür zu sorgen, dass mit dem volatilen Cashflow, also den Einkommen, das mal mehr, mal weniger ist, zu sorgen, dass ihr auf der Ausgabenseite stabil bleibt. Also das müsstet ihr euch mal so für euch durchdeklinieren, was ihr für Kosten habt. Und dann eben, um das dann, wenn du in einem Monat 100.000 Euro bekommst, die nicht gleich verprasst in die Yves Saint Laurent oder die Gucci-Handtasche oder whatever.
Das ist aber ein Extrembeispiel jetzt.
Nur als Beispiel, dass man eben dann quasi für sich selber den Cashflow ein bisschen glättet. Und eben, ihr wisst ja um die Steuer, sehr guter Tipp auch von Janine, wie du das machst, dass du ein eigenes Konto hast, du ja auch, Laura, wo du eben diese Gelder zur Seite legst, dass du dann nicht überrascht bist, wenn die Rechnung vom Finanzamt kommt. Mhm. Und gleichzeitig auch nochmal ein Konto hast, wo du auf so ein Spaßbudget hast, wo du sagst, hier ist mein Urlaub, ich mache das auch so. Ich habe auch einen eigenen Topf für das Geld, weil auch die Urlaubsreisen exponentiell gestiegen sind. Und da muss ich auch sicherstellen, dass ich dann das Geld einfach habe, wenn die abgebucht wird von der TUI oder sonst wo. Und da hat ja jeder so seine Bedürfnisse. Und dann würde ich noch ganz dringend empfehlen, einfach ein Geld zu haben, so ein Notgroschen, der eben nicht kalkulierbar ist. Mhm. Ja? Ob das jetzt eine unvorhergesehene Steuergeschichte ist, weil dir was durchgegangen ist oder das, wie ihr es eingereicht habt, nicht angenommen wurde und du nachzahlen musst. Da gibt es ja viele Dinge, die da kommen können. Oder ob es so banal ist wie im Haushalt, dass die Waschmaschine kaputt geht oder eine Heizung. Und das geht ja halt gleich fett ins Geld.
Ja, das geht ja richtig, richtig ins Geld. Und dann hab mal die 600 Euro oder 800 Euro. Also wenn man jetzt so eine Waschmaschine... deswegen ist, glaube ich, das sehr, sehr gut, das so zu machen mit den unterschiedlichen Konten. Und wo wir auch dabei sind, wir haben ja auch das Thema Tagesgeldkonto gerade eben schon mal angesprochen, Anne. Viele Deutsche oder Menschen in Deutschland bevorzugen das Tagesgeldkonto, haben wir jetzt eben auch in den Fakten gehört. Kannst du uns einmal erklären, da haben sich ja auch die Zinsen komplett verändert in den letzten Monaten und auch Jahren. Ist es ein Vorteil, ein Tagesgeldkonto tatsächlich zu haben? Und wie funktioniert das mit den Zinsen?
Also es ist definitiv von Vorteil, ein Tagesgeldkonto zu haben, wenn du es richtig benutzt. Ja, wenn du es fürs Aufbewahren und fürs kurzfristige Verwahren von Geld benutzt, ist es sinnvoll. Wenn du das aber benutzt, um zu investieren oder um langfristig zu investieren, dann ist das natürlich ein Fehler. Ja?
Was heißt das genau? Also naja, wenn man jetzt sagt, ich habe ein Tagesgeldkonto und habe da, keine Ahnung, Summe XY drauf. Also was meinst du dann damit, dass das für langfristige Investitionen ein Fehler ist?
Weil du auf dem Tagesgeld ja einen gewissen Zinssatz bekommst. Das kann ja ganz nett sein. Es gibt ja inzwischen eine bekannte Online-Bank, die 4% aktuell zahlt. Bis zu jetzt neu 100.000 Euro kann man da parken. Stichwort parken. Und dann bekommst du das Geld. Daraufhin musst du natürlich Steuern zahlen auf diese Zinsen. Es wird dir jeden Monat auf dein Konto gutgeschrieben. Und das ist ja im Kern, wie das funktioniert. Und sobald sich der Zinssatz ändert, sprich die Europäische Zentralbank die Zinsen senkt, ja, dann wird auch dieser Zinssatz wieder runtergehen und dann gehen alle Banken her und nehmen den Zinssatz runter. Dann hast du wieder weniger Zinsen. So ist ja im Kern, wie das funktioniert. Und da ist ja auch ein Zusammenhang, ein kausaler, zwischen der Inflation und den hohen Zinsen. Sprich, wenn die Inflation sinkt, dann werden in der Regel auch die Zinsen wieder gesenkt und dann stehen wir wieder da mit weniger Geld auf dem Tageskonto oder weniger Verzinsung. So, das Problem mit dem Tagesgeld ist, wenn du das für ein eine langfristige Investition, 5, 10 oder 15 Jahre nutzt. Du legst jetzt, sage ich mal, 5.000 Euro rein, freust dich über deine 4%, ja, aber das war's. Deine 5.000 Euro werden immer nur 5.000 Euro bleiben, also das, was so ein bisschen an den Zinsen dazu kommt. Und du bist ja dann nicht wirklich investiert, sodass diese 5.000 an sich noch darüber hinaus wachsen. Mhm. Und deshalb sagt man eben, man sollte dann auch investieren. Ihr macht das ja hier schon vorbildlich in Aktien, ETFs, in Fonds, um eben diese, ich sag mal, diesen Grundstock auch wachsen zu lassen und anhand von Dividenden, Zinsen und der Wertsteigerung des Grundstocks zu partizipieren oder anderweitig bekannt als Zinseszinseffekt.
Und wenn wir noch mal ein Schrittchen quasi zurückgehen, damit ich was investieren kann, muss ich ja auch was gespart haben. So, ne? Und im besten Fall hat man auch so viel gespart, dass den Teil, den man investiert in Aktien, in ETFs, das ist eben risikoreich, dass man dann nicht irgendwie seinen Notgroschen quasi anpackt. Ne? Wie viel Geld, was würdest du sagen, Anne, benötigt man überhaupt, damit man auch wirklich was sparen kann? Weil ich glaube, den meisten Menschen geht es eher so, dass sie sagen, so Gott, ich bin froh, wenn ich meine Miete gezahlt habe und wenn ich das alles, die Fixkosten habe, ich kann gar nicht so viel sparen. Was sagst du?
Also jeder kann ein bisschen was sparen. Ja, und wir reden ja hier nicht immer von großen Summen. Ja, also ist es ja heute möglich, du kannst ja bereits ab 10 Euro monatlichen Sparplan eröffnen in ein ETF-Depot zum Beispiel. Und ich würde das dringend machen, selbst wenn du ein kleines Einkommen hast, würde ich einfach empfehlen, dass man dann eine kleine Summe einfach jeden Monat spart und wenn es nur 10, 20 Euro sind, um eben diesen kontinuierlichen Effekt zu haben und dann macht dann eben über die Zeit Kleinvieh eben Mist. Ja, mhm. Weil viele glauben, sie müssen mit viel Geld anfangen und denken dann vielleicht, oh Gott, wie komme ich zu diesen Summen? Es geht einfach schon mit kleinen Summen. Der Zauber liegt in der Kontinuität, dass man das regelmäßig macht und eben über die Zeit. Und deshalb kann man als junger Mensch durchaus anfangen mit kleinen Summen und dann steigert sich's ja auch mit dem Einkommen im Laufe der Jahre. Und so würde ich das einfach machen und dann ist man schon mal im Game.
Gibt es denn, Anne, so eine goldene Regel oder sowas nach dem Motto, so und so viel Prozent solltest du maximal, also es gibt doch wahrscheinlich so, klar, das muss jeder individuell sagen, aber so und so viel Prozent sollst du maximal, sagen wir mal, ein risikoreichere oder volatilere, also wenn wir jetzt von Krypto oder sowas reden, so und so viel Prozent in Aktien oder so sollte man diversifizieren oder so, also gibt es da, sage ich mal, irgendeine Faustregel wie so eine binomische Formel, so... So sollte man das verteilen, wenn man investiert?
Also wenn ich anfange und wenig Geld zur Verfügung habe, ist es sinnvoll, das über einen Fonds oder einen ETF zu machen, bevorzugt so einen weltweiten, wo du dann halt sehr breit gestreut bist und dann eine regelmäßige Summe. Und da bist du schon sehr, sehr gut dabei, weil du dann eine maximale Diversifizierung hast für dein Geld. Und wenn wir jetzt über Diversifizierung über Assetklassen hinweg, also verschiedene Vermögenswerte, ja, nicht nur Aktien, sondern festverzinsliche oder Krypto oder Immobilien sprechen, dann brauchst du schon ein bisschen mehr Geld. Ich empfehle eigentlich nicht jemanden, die neu ist und die wenig Geld erstmal zur Vermögensaufbau zur Verfügung hat, sich dann sofort mit Krypto zu beschäftigen. Mhm. Weil, wie du es eben vorhin erwähnt hast, es ist schon ein großes Feld. Es gibt da keine ETFs dazu in Deutschland. Es gibt die ETPs, das sind dann meistens also abgewandelte Varianten, die auch an der Börse handelbar sind. Das sind aber Schuldverschreibungen. Das ist nochmal ein ganz anderes Vehikel, eine ganz andere Risikostruktur. Und von daher ist das, wäre das nicht meine erste Empfehlung. Ja?
Wenn man dann bis... Ja, entschuldige. Ja. Ich finde die Frage von Laura extrem gut, weil es gibt ja so gewisse Art von Sparregeln, ne? Also wo man sich vielleicht so ein bisschen zumindest orientieren kann, wie viel Prozent man wo reinsteckt. Also zum Beispiel in die Fixkosten, also wie viel Prozent man dafür von dem Einkommen nimmt. Was ist so eine Sparregel?
Also ich würde mal sagen, wenn du selber in der Lage bist, 20% von deinem monatlichen Nettogehalt zu sparen, dann ist das schon eine gute Zielgröße. Ja? Mhm. Und den Rest hast du dann eben für Fixkosten und andere, also 20%, wer das schafft, ist schon, denke ich, sehr gut unterwegs. Je mehr man da natürlich auf die Seite legen kann, umso besser.
Ja, ich würde erst mal Ja, weil es gibt diese 50-30-20 Sparregel. Das ist natürlich trotzdem für jeden nochmal individuell zu betrachten, wie wer sich womit wohlfühlt. Aber 50% des Einkommens, eben, dass man das für Fixkosten hat, für Miete, Nebenkosten und so weiter. Da kommt ja doch immer einiges zusammen, ne? 30% eher für so Wünsche wie Restaurantbesuche, wenn man mal sich sowas gönnen möchte oder auch die ganzen Abos, die man da eben so hat. Und wie du sagst, Anne, 20%, wenn man das kann mit dem Sparen. Oder auch, muss man auch sagen, Schuldenrückzahlung gehört ja auch genauso mit dazu, ne?
Genau, aber diese 50-30-20-Regel, die ist schon eine ganz gute Benchmark, an der man sich orientieren kann. Wie gesagt, wir empfehlen immer, diese 20% zurückzulegen. Wenn du denn dein Notgroschen aufgebaut hast, dann musst du ja da nicht nochmal ran. Und ich sag mal, wenn du eine Hypothek zurückzahlen musst, das würde ich jetzt mal unter gute Schulden verbuchen. Und das ist jetzt auch eine Art von Investition.
Jetzt hat Laura ja vorhin kurz erzählt von dem Bauspar. Vertrag. Ist das eine gute Sache, Anne? So ein Bausparvertrag?
Also ich habe gehört, dass das viele gut finden. Ich persönlich habe nie einen besessen und habe zwei Häuser gebaut. Es ging
Was
auch
ist
so.
Das denn eigentlich? Was ist ein Bausparvertrag?
Du, ich glaube, da musst du wahrscheinlich besser die Laura fragen. Also die Idee, soweit ich das weiß, ist, dass ich habe es nie besessen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ich habe lange in Amerika gelebt und da war dieses Konzept da auch nicht so verbreitet. Und als ich zurückkam, war es irgendwie zu spät. Also du sparst eben da ein, eine gewisse Summe, ja, die dann irgendwann mal dir zugeteilt wird und du sicherst dir damit eben einen günstigeren Zins, als du dann standardisiert am Markt bekommen würdest. Das ist vereinfacht ausgedrückt das Produkt. Laura, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt,
so
weil du
ich
bist
das
wahrscheinlich
auch
die
verstanden.
Bessere Kennerin.
Also du kommst auf eine gewisse Summe, das wird auch. Ich habe das monatlich eben von meinem Gehalt abbuchen lassen, unter anderem genauso wie diesen Betrag, den ich auf mein Reisekonto getan habe und so, dass ich einfach damals ab Jobanfang, dass du sagst, okay, für was brauche ich denn mal Geld, worauf spare ich? Damals hat mich mein Bankberater gefragt, was wäre denn so ihr Wunsch oder Traum? Ich habe gesagt, naja, also irgendwann mal eine Eigentumswohnung, irgendwie fände ich cool. Und dann sparst du bis Betrag X und wenn das erreicht ist, dann kriegst du vergünstigt quasi nochmal diesen Betrag, um dir davon dann eine Immobilie zu kaufen. Und den
als
kriegst
Darlehen.
Du, genau.
Quasi, ne?
Dieses Darlehen, genau. Mhm. Und das ist halt dann gesichert. Bei mir war das 7 Jahre damals. Also das wäre jetzt sozusagen schon reif. Ich könnte jetzt schon etwas erwerben. Ich muss aber zugeben, ich habe mich noch nicht um eine Immobilie gekümmert. Und um mal das Thema aufzumachen, also ich glaube, warum viele Leute sich damit nicht beschäftigen und auch ich lange mich gegen ETFs gewehrt habe und so, ist, weil es eben zunächst mal so wirkt, als würde es Arbeit machen. Also ich glaube, diese Form von, es ist eine Angst, diese Begriffe, diese Welt, die man nicht versteht, gleichzeitig aber auch vielleicht eine Art von Bequemlichkeit, so ja, ich habe keinen Bock, mich darum zu kümmern. Das ist halt für manche unsexy, wie so eine Steuererklärung. Gott, jetzt muss ich mir da irgendwie, wie Janine auch sagte, mit 19 hat sie da was unterschrieben. Man muss sich irgendwie seitenlang Dokumente durchlesen, alles unterzeichnen, Perso vorlegen, zur Bank latschen. Es ist mühsam, es nervt. Und man denkt, ja, und am Ende verliere ich dann eh doch alles. Also ich glaube, diese Hemmschwelle, diese Hürde war jahrelang sehr hoch und wird ja jetzt einfach verringert. Anne, wie du auch sagst, man kann jetzt schon für 10 Euro in ETFs, ich glaube, sie wollen auch, ne, auch den ganzen Kryptomarkt, dass das einfach leichter wird, dass diese Barriere nicht so groß ist, zu sagen, ich kann auch irgendwie mal 300 Euro irgendwo reinknallen und das kann mir schon was nützen, anstatt dass man denkt, ja, also Aktien, das ist ja nur was für Millionäre, das ist ja so eine die Welt ist so weit weg für mich, das checke ich eh nie. Ne? Also ich glaube, es geht darum, so ein bisschen diese Hürde zu überwinden für Menschen, die nicht aus dieser Welt kommen.
Ja, absolut. Aber ich habe ja beobachtet, wie ihr ja alle auch, und deshalb gibt es ja unter anderem auch sicherlich deinen Podcast, Janine, wie ihr natürlich auch meinen oder Hamani oder das, was wir da jeden Tag machen, ist, da hat sich sehr viel verändert durch die Digitalisierung. Ich bin ja seit 30 Jahren in der Finanzbranche tätig und damals war das ja noch ein Riesenaufriss, wie du es gerade beschrieben hast, Laura, da irgendwas zu erwerben. Da waren auch die Gebühren wahnsinnig hoch und das dann blieb am Ende gar nicht so viel übrig oft. Und da hat sich ja viel getan. geplant, von der Rechtsprechung her, aber auch vom Zugang zu Informationen, die ja sehr niedrigschwellig sind. Du musst heute nur was hören, so wie bei uns. Und da bist du schon schlauer als ich vor 30 Jahren war. Ja? Mhm. Und du hast heute sowas wie bei uns in dem Club, wo eine ganze Community sich bestärkt. Du hast niedrigschwelligen Zugang zu Konten. Ja? Du kannst heute innerhalb von weniger als 10 Minuten, da wird sich schon entschuldigt, wenn es länger dauert, digital ein Konto eröffnen. Und ich glaube, all das hat dazu beigetragen, dass sich die Idee verbreitert hat. Natürlich auch die tolle Wertentwicklung der Börsen in der Pandemie und auch jetzt aktuell wieder, sodass da auch, denke ich, so ein bisschen Hemmschwellen abgebaut wurden, Informationen geschaffen wird und Austausch. Ja, und schaut euch alleine an, wie wir hier drei zusammen reden. Das wäre vor 10 Jahren auch undenkbar gewesen.
Ja, und Anne, nur noch mal, um drauf zurückzukommen. Also wenn man eben etwas spart und es auch investieren möchte, damit daraus auch ein bisschen mehr wird. Das heißt, du sagst, also ETFs nach wie vor der Weg, ne? So habe ich dich verstanden?
Genau, wenn ich anfangen will zu investieren, sind ETFs oder Fonds da wirklich eine sehr gute Möglichkeit, das mit überschaubarem Risiko und überschaubarem finanziellen Einsatz zu tun und sich auch dieser Sprache zu nähern, wie das dann funktioniert, wenn man da mal reinguckt. Am Anfang guckt man öfter rein. Ich glaube, genau. Das ist eine gute Möglichkeit, das zu machen, das auch so für sich ein bisschen zu lernen. Und auch zu erspüren, das kommt ja auch noch dazu, wie es einem damit geht. Es geht ja nicht nur um eine Richtung, ne? Es ist ja ein Risiko damit verknüpft, geht hoch und mal runter. Und so kann man sich dem Thema Investieren sehr gut nähern. Und es spricht auch nichts dagegen, wie Laura sagt, mit Krypto das mal auszuprobieren. Du kannst das mit den Brokern easy machen, wenn du einfach mal reinschnuppern willst. Kaufst dir so ein ETP auf ein Ethereum oder Bitcoin oder wie auch immer. Kannst einfach mal machen, wenn du Lust hast. Und du kannst auch mit 30, 40 Euro machen. Nur mal zu gucken, wie es geht. Ja, aber ich würde nicht meine Altersvorsorge drauf wenden. Ja,
das möchte ich auch immer gerne mitgeben. Und wir haben ja jetzt schon, oder ihr habt auch schon ein paar richtig gute Tipps genannt. Also zum Beispiel, dass man eben so ein Sparkonto dann hat, wo eben diese ganzen Fixkosten, alles was so anläuft, auch über das Jahr, auch wie eben alles, was mit Steuer zu tun hat, dass man das auf einem separierten oder separaten Konto hat. Und da geht man dann auch nicht ran. Ne? Was wären so abschließend vielleicht noch so eure Tipps, wie man gut und richtig spart? Also so dieses wirklich sinnvolle Sparen. Also Sparkonto haben wir gehört und Abos sich mal angucken. Wie viele Abos hat man?
Versicherung kündigen.
Wie viel braucht man? Versicherung kündigen.
Ja, also ich glaube, man hat, Leute neigen auch dazu, das heißt es zumindest immer, glaube ich, so überversichert zu sein. Ich würde sagen, abschließend wirklich, ich habe damit auch erst dann spät angefangen. Wie gesagt, ich habe das nicht gelernt von zu Hause aus, aber ich glaube, so wie man so sein, wie Leute halt ihre Sportroutine haben oder ihre Morningroutine oder was auch immer, ne, man investiert ja auch Zeit in seinen Körper, weil man will gesund bleiben. Ich glaube, einfach sich zu sagen, okay, meinetwegen so ein Ritual einmal im Monat oder einmal die Woche oder einmal alle 6 Wochen setze ich mich mal hin und gucke eben mal, was machen meine Aktien oder will ich Aktien kaufen oder was. Also ich gehe da, ich habe diese App auf dem Handy, ich gehe da einmal die Woche rein, ich gucke, will ich noch was Neues kaufen, will ich, also dass man, ich glaube, sich vorzunehmen, ich muss da auch ein bisschen Zeit rein investieren und ich muss da eine gewisse Regelmäßigkeit haben und dann gelingt mir das auch, als dass ich irgendwie das so nebenbei mache oder komplett verdränge, weil es mir halt Angst macht oder so, sondern wirklich sagen, gut, ich mache ja auch irgendwie wöchentlich Sport, also kann ich auch einmal die Woche mir eine halbe Stunde nehmen und mich mit meinen Finanzen auseinandersetzen. Ich glaube, das zu machen oder wie Anna auch sagte, so ein Haushaltsbuch, also einfach zu sehen, wohin geht eigentlich mein Geld oder was würde ich denn, worauf spare ich vielleicht oder was ist denn mein Traum? Ich glaube, einfach sich dafür die Zeit zu nehmen, ist erstmal wichtig.
Also ich würde sagen, einfach einmal eine Bestandsaufnahme machen, das für seine Ziele so ein bisschen drüber nachdenken und das aufgleisen. Ich glaube, dass aus meiner Erfahrung ist, dass die wenigsten Frauen da wirklich jede Woche oder jeden Monat, gerade auch wenn du so mitten im Leben bist, 3 Kinder, ja, Mann, Haus, Hund, das ganze Programm, ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, viele sind damit ganz gut gefahren, wenn sie das einmal aufgleisen und aus meiner Erfahrung einmal im Jahr, wie ich selber auch praktiziere, finanziere, genauer hingucken, auch Versicherungen anschauen, passt das noch zu meiner Lebenssituation, auch mit dem Partner oder Partnerin sprechen, ne, was die Alltagsfinanzen angeht, das ist ja auch immer so ein Thema, da haben wir heute keine Zeit dafür. Und wenn man dann die Sparpläne aufgesetzt hat fürs Investieren oder einfach sein Depot einmal strukturiert hat, wenn man mehr Geld auf einen Schlag investiert, ist man da sehr, sehr gut unterwegs. Und wie häufig du dann reinschaust, also mir ist minimal einmal im Jahr, würde ich sagen, mal richtig hinsetzen. Ich mache das immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Und dann,
ich auch.
Lustig, ja, ich genau. Auch, wirklich. Da fällt mir das dann immer ein, dann hat ja, zwar die Börse auch geschlossen, aber egal. Mhm. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann ist es auch sehr niedrigschwellig, das dann einmal zu machen. Und wenn du dann Spaß hast und Zeit, mehr hinzugucken, so wie du, ja, und sagst, ich gucke da mal eine App und ich nehme ein bisschen Geld und mache was in Aktien oder Krypto, okay, ja, aber da muss man dann schon ein bisschen mehr Zeit für haben und auch ein bisschen Freude dran haben. Und also wir bei uns im Her Money Club, wir haben jeden Monat ein neues Thema, ja, und da kommen viele, die interessieren sich dafür. Da wirst du ein bisschen gepromptet und wenn du Lust hast, kommst du dazu, wenn eben nicht, dann nicht. Aber mein Tipp ist, Hauptsache einmal aufgegleist und mindestens einmal im Jahr hingucken. Das sind für alle unter uns, glaube ich, das Minimalziel.
Mhm. Und noch ein letzter Tipp.
Ja. Ja,
Janine, bevor du, ich glaube, so das, was dieser Podcast auch macht, was ihr auch macht mit eurer Community, also dieses darüber reden, also mit anderen Frauen und anderen, ja, Männern einfach drüber sprechen, wie machst du das? Ich bin zum Beispiel das eine Startup, in das ich investiert habe, in Never Not, da bin ich nur drauf gekommen, weil mich eben eine Kollegin darauf angesprochen hat, hast du Bock, wir wollen Geld zusammen poolen, mehrere Frauen, Caroline Kebekus ist auch dabei, willst du auch dabei sein. So, und das fand ich fand das Startup cool, das war female founded, also nur Frauen, das Produkt ist super cool, Soft-Tampons, ich benutze das selber, ich finde die Brand cool und ich wäre da aber ehrlich gesagt alleine nicht drauf gekommen. Und eben indem man mit anderen Leuten drüber spricht und sagt, wo bist du denn drin? Ach, da gibt es das und das und so. Ich glaube, dann fängt man auch an, überhaupt zu sehen, was gibt es alles und was ist vielleicht für mich interessant. Und das wäre so mein Tipp, der auch noch Spaß macht.
Finde ich sehr gut. Also drüber reden unbedingt. Bitte macht das mit euren Freundinnen oder Freunden oder in der Familie, in der Partnerschaft. Finde ich wirklich richtig wichtig. Und vielleicht noch zwei kleine Tipps so aus dem Alltag. Ich finde ganz gut, und da muss ich mich auch an meine eigene Nase fassen, Daueraufträge abzuschließen, weil die Mahngebühren, sie kommen. Kenne ich selber. Also das dann einfach auch einmal zu machen und Nebenkosten sparen. Also zum Beispiel Tarife vergleichen bei Stromkosten zum Beispiel. Ja, mal auch das kann man auch einmal im Jahr machen, genau. Wenn man seine ganzen Finanzen sich eh anguckt. Mal schauen, bei wem ist man denn da, bei welchem Anbieter. Gibt es nicht vielleicht einen, der ein bisschen günstiger ist? Einfach da mal gucken und ja, mit seinen ganzen Werten, dass das dann alles natürlich auch übereinstimmt. Also ich denke mal, wir haben so ein paar gute Tipps und Tricks auf jeden Fall zusammengestellt heute zum Thema Sparen und natürlich auch zum Thema Investieren. Und ich freue mich richtig, dass ihr mit dabei wart. Vielen Dank, Anne. Und vielen Dank natürlich auch dir, Laura. Es war richtig schön mit euch.
Danke für die Einladung.
Hat totalen Spaß gemacht.
Hat vielen Dank. Spaß gemacht.
Vielen Dank euch. Und danke auch euch fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns hier ganz bald wieder. Wenn ihr mögt, abonniert uns gerne und empfehlt uns auch unbedingt weiter, damit ganz viele das hier hören und viele Tipps und Tricks bekommen. Also freuen wir uns sehr. Vielen Dank. Das war Female Finance, Sparen und Investieren. Danke euch. Female Finance ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann, und wird euch präsentiert von N26.